Ich beginne mit einem Gebet. Wachse in mir, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir auch in deiner Barmherzigkeit, zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, ich darf Sie wieder begrüßen hier im Bergkloster Bestwig und über die Rundfunkkanäle bis in weit verzweigte Gegenden, in die das Wort Gottes gelangen soll und darf. Es ist ein großes Geschenk, dass wir auf diese Weise miteinander verbunden sein können, als eine große Familie, die größer ist als der Kreis, der hier vor mir sitzt. Und das erinnert mich etwa so an die Gemeinschaft der Heiligen, die immer unsichtbar gegenwärtig ist, wenn wir im Gebet zusammen sind oder die Heilige Messe feiern. So ist es auch hier mit dieser Radio Horeb-Familie. Wir sind eine große Gemeinschaft und immer wieder bekommt man noch ein Echo von Menschen, die dankbar sind, dass sie auf diese Weise mit der Kirche verbunden sein dürfen und zu einer betenden Gemeinschaft gehören dürfen, die den ganzen Erdkreis umfasst. Das Thema Barmherzigkeit ist ja das Motto unseres Papstes, das er sich für sein Pontifikat gewählt hat. Miserando et eligendo. Er erinnert an die Barmherzigkeit Jesu, die in der Berufung der Jünger schon waltete, als er sich dieser armen, zum Teil sündigen Menschen erbarmte und in seinem Erbarmen erwählte. Wenn das nicht so wäre, dann säßen wir heute nicht hier zusammen und dann würden Sie auch meine Stimme nicht im Rundfunk hören, denn auch er hat sich meiner erbarmt und mich erwählt. Dessen darf ich immer mit großer Dankbarkeit gedenken. Und so haben wir schon in diesen wenigen Stunden, die wir zusammen sind, darüber nachgedacht, was Barmherzigkeit eigentlich ist und festgestellt, dass die Barmherzigkeit die Form der Liebe Gottes ist, die den Menschen zukommt, die sich von ihm getrennt haben, die in die Irre gegangen sind. Es gibt sogar noch einen anderen Ausdruck in den Heiligen Schriften, der missverständlich sein könnte, nämlich die Eifersucht Gottes. Wenn wir das Wort Eifersucht hören, denken wir immer an egozentrische, egoistische Menschen, die alles für sich haben wollen und es nicht ertragen können, dass jemand für einen anderen da ist, außer für sich selber, für den Betreffenden selber. Aber die Eifersucht Gottes ist eine andere. Die Eifersucht Gottes ist eine schmerzerfüllte Liebe, die es nicht ertragen kann, dass jemand in die Irre geht und verloren geht. Diese Liebe geht dem Verlorenen nach, bis sie es gefunden hat. Das ist die Eifersucht Gottes. Und das ist zugleich eben auch seine Barmherzigkeit. Kein Mensch muss sich irgendwelcher Taten rühmen, weil wir doch wissen, dass der Herr doch gekommen ist, die Sünder zu suchen. Zu suchen, was verloren war und nicht die Gerechten zu belohnen. Dafür ist er auf die Erde gekommen. Und deshalb gibt es nichts Besseres, vor ihm zu stehen und sich selber als Sünder zu bekennen oder schnellstens zum Sünder zu werden. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt drauf los sündigt, um die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren, sondern indem man seinen eigenen Zustand ganz realistisch, ungeschminkt erkennt. Und das reicht aus, um Sünder zu sein und Barmherzigkeit von Gott zu erbitten und zu erfahren. Das ist also der Zustand der Welt, alle Menschen betreffend, ohne Ausnahme. Wir haben heute schon einmal anklingen hören, die erste frohe Botschaft, die an das Ohr des Menschen drang und in sein Herz, nachdem er sich von Gott getrennt hatte. Wie Gott ihm mit auf den Weg durch die Wüste gegeben hat, die Verheißung, dass er kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist auf dem Gang durch die Wüste den Menschen gegeben. Denn es wird ja berichtet, nach dem Sündenfall wurde der Mensch aus dem Paradies vertrieben und fand nur noch Dornen und Disteln vor, befand sich in der Wüste und nicht mehr im blühenden Garten. Wobei man natürlich dieses Bild auch anders formulieren könnte und sagen könnte, der Mensch hat Gott aus seinem Leben vertrieben und fand sich auf einmal in der Dürre und Weglosigkeit vor, die er sich selbst bereitet hatte. Oder wie es bei Jeremia heißt, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten oder in denen das Wasser fault und ungenießbar wird. Das hat der Mensch sich selber bereitet. Gott hat ihn nicht vertrieben aus dem Paradies. Der Mensch fand sich plötzlich in der Wüste wieder. Das Schlimmste, was er machen konnte, war, dass er die Wüste zum Paradies erklärt hat und damit so tat, als wäre nichts geschehen. Und das erleben wir immer wieder, diesen krampfhaften Versuch des Menschen, sein irdisches Leben auf diese Weise in seiner bloßen Begrenztheit zur Ewigkeit zu erklären und daraus ein Paradies zu machen, sogar als politisches System, haben wir alles doch erlebt. Und wie furchtbar das ist, wenn man ein politisches System zum Paradies erklärt, das haben wir erlebt mit einem Meer von Tränen und von Blut, das den Menschen zugemutet wurde. In diese Welt des Elends ist er mit seiner Eifersucht, mit seiner großen Liebe, mit seiner Barmherzigkeit eingetreten und hat sich unser aller erbarmt. Deswegen gilt das Wort des heiligen Thomas von Aquin, der einmal gesagt hat, Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gerade darin zeigt sich seine Allmacht, nicht seine Schwäche. Obwohl seine Barmherzigkeit manchmal ausgelegt wird als Schwäche. Das geht uns manchmal auch im mitmenschlichen Bereich so. Ich erinnere mich, wenn ich als Gefängnispfarrer den Gefangenen begegnete, die drauf und dran waren, mich übers Ohr zu hauen, mich zu übervorteilen, wenn schon einer zu mir in die Türe reinkam, in mein Büro, sah ich ihm schon an, wenn er mit einem seelsorgerlichen Anliegen kam und mir ein großes Problem vorlegte, was er eigentlich wollte, ein Päckchen Tabak. Das war's. Und dann war es oft so, dass ich eine halbe Stunde draufgehen ließ in einem Gespräch über eine Sache, die für ihn gar nicht wichtig war, damit er, wenn er dann nach dem Gespräch nach draußen ging, sich in der Türe nochmal umdrehen konnte und sagen konnte, übrigens, Herr Pfarrer, haben Sie mal ein Päckchen Tabak für mich? Also wusste ich, alles, was in der halben Stunde besprochen worden war, war für die Katz. Es ging ihm nur um das Päckchen Tabak. Ja, und dann sagte mal ein Beamter zu mir, ein Gefängnisbeamter, Herr Pfarrer, merken Sie denn nicht, wie Sie von den Gefangenen übers Ohr gehauen und ausgenutzt werden? Dann habe ich zu dem Beamten gesagt, solange ich das noch weiß und merke und zulasse, ist das in Ordnung. Und so ging es ja auch Jesus. Jesus war doch der Unterlegene. Als er gefangen genommen wurde, als er zum Tode verurteilt wurde, als er gekreuzigt wurde. Aber er hat Regie geführt. Er hat Regie geführt. Er war nicht das bloße Opfer, in dem er von anderen Menschen gequält und getötet wurde, sondern er hat aus dem, was andere für eine Niederlage ansahen, seine ganz persönliche, in Freiheit vollzogene Hingabe gemacht. Das Kreuz war eine Hingabe und nicht bloß irgendein verfügt werden, gegen das sich Jesus nicht wehren konnte, sondern es war wirklich freiwillige Hingabe. Er hat das ja auch in seinem Gleichnis vom guten Hirten und den Schafen, die ihm anvertraut sind, hat er das ja zum Ausdruck gebracht, wenn er sagt, niemand entreißt mir das Leben. Ich gebe es in freien Stücken hin. Ich habe die Macht, es zu nehmen, und ich habe die Macht, es zu geben. Diese Freiheit hat Jesus benutzt, und in der Kreuzigung war er nie der Unterlegene, sondern immer der, der in Freiheit das wollte, was über ihn verfügt wurde und deswegen eine Hingabe daraus gemacht hat. So betätigt sich die Barmherzigkeit Gottes in der scheinbaren Schwäche und ist doch gerade der Triumph seiner Freiheit und seiner Liebe. Ich möchte ja allen, die irgendein Leiden haben, gegen das sie gerne aufbegehren, sei es Alter oder Gebrechlichkeit oder Krankheit oder sonst ein Schicksal, dem sie nicht so einfach entrinnen können, möchte ich einfach raten, diese selbe Waffe zu benutzen, deren Jesus sich bedient hat, nämlich aus dem Schicksal eine freie Hingabe zu machen. Einfach zu sagen, Herr, ich schenke dir das jetzt in freier Hingabe. Ich nehme das jetzt an. Ich möchte mich darin dir zum Opfer bringen. Das ist eigentlich der tiefste Sinn von Hingabe und Liebe, wie Gott sie versteht. Liebe ist niemals ein bloßes Gefühl, sondern für Gott ist Liebe immer Hingabe seiner selbst. Deswegen kann man wirklich sagen, die Entäußerung Jesu hat ihren Anfang genommen in der Erschaffung der Welt. Denn die Erschaffung der Welt war schon bereits eine Art Äußerung Gottes. Und wenn Gott sich äußert, geht das immer bis zur Entäußerung selber. Deswegen mündet auch die Schöpfung ein in den großen Triumph der Menschwerdung Gottes in Christus, der sein Leben hingegeben hat für uns. Also wie gesagt, wenn Thomas von Aquin sagt, Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes und gerade darin zeigt sich seine Allmacht, dann kommt diese Allmacht oft in Form der Schwäche, der Niedrigkeit, der Armut daher und ist dennoch frei gewählt, aus Liebe. So müssen wir auch unser Leben zu verstehen versuchen, sonst sind wir Sklaven. Wenn wir also nur quasi zähneknirschend und mit einer Leidensbittermine durch die Welt gehen, weil uns irgendetwas zugemutet wird, das wir nicht mögen, was uns nicht gefällt, dann werden wir die Welt nicht mit erlösen. Aber indem wir uns diese Freiheit schenken lassen, die Hingabe zu vollziehen dort, wo etwas über mich verfügt wird, da geschieht es. Sehr oft kommt ja in den Psalmen dieser Hinweis, dass man sagt, Herr, ich möchte meine Gelübde erfüllen. Wir haben ja alle mal so etwas wie ein Gelübde getan. Und das eigentliche Gelübde, das über uns waltet, ist, dass wir auf Christus getauft worden sind. Und dieses auf Christus getauft worden sein, ist eine Form der Übereignung. Diese Übereignung wird zunächst einmal bei einem Baby, bei einem unmündigen Kind durch die Eltern stellvertretend vollzogen, aber wird erst dann zur vollen Wirkung kommen, wenn wir als erwachsene und mündige Menschen diese Übereignung an Christus auch bejahen, sodass wir also in allen Momenten unseres Lebens diese Übereignung immer wieder auch bestätigen und erneuern. Das verstehe ich unter Gelübde erfüllen, dass wir also wissen, ich bin sein Eigentum, ich gehöre mir nicht selber, ich will ihm gehören. Das ist ja eigentlich auch der tiefere Sinn von dem Gebet, das wir eben zu Anfang gesprochen haben, wachse Jesus, wachse in mir. Das heißt also, die Spiritualität von Johannes dem Täufer, selber mit seiner Egohaftigkeit immer weniger zu werden, damit Christus durchkommt, das kann nur letztlich einmünden in die Form seines Lebens, die darin besteht, dass das Weizenkorn in die Erde gegeben wird und stirbt um dann in einer glorreichen Weise Frucht zu bringen, das sich hingeben in Freiwilligkeit, nicht in irgendeinem dumpfen Vollzug, den ich halt über mich zähneknirschend ergehen lasse. Also wunderbar dieses Wort von Thomas von Aquin, Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes, gerade darin zeigt sich seine Allmacht. Dass Gott sich nicht einfach nur zu uns Menschen geneigt hat, von oben herunter, so wie ein Reicher, der in der Kutsche daherfährt und einem Armen am Wegesrand ein paar Kupfermünzen zuwirft und dann weiterfährt, sondern Gott hat den Abstieg gewählt zu uns Menschen und hat sich mit uns Menschen gleich gemacht und ist in die tiefste Form von Erniedrigung eingestiegen. Aus Liebe zu uns, die Eifersucht Gottes zeigt sich darin, dass er es nicht ertragen kann, dass eines seiner Kinder verloren geht. Und so müssen wir und dürfen wir natürlich auch die Evangelien ganz unter diesem Aspekt der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes lesen. Wir haben es heute Morgen schon angedeutet, so wie wir die Psalmen neutestamentlich beten und aus der Sicht Christi, des Erlösers, das ganze Alte Testament auf einmal erleuchtet und erklärt finden, denn Christus ist der Exeget. Wir denken immer, die Worte Jesu seien so wichtig. Nein, wichtig ist das, was er war, sein Sein sozusagen, und das, was er getan hat, und alle seine Worte sind nur Exegese von dem, was er für uns geworden ist. Nur Exegese. Denn wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist das eine Exegese zu seinem Kreuzestod. Er gibt sein Leben für seine Schafe. Wir wissen, wie er sein Gekreuzigtsein versteht. Nicht als ein Verlust, nicht als eine Niederlage, sondern den Triumph seiner Liebe. So fängt es schon an im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Da ist schon gewissermaßen das Präludium da, nämlich im Lobpreis der Gottesmutter, im Magnificat, das wir jeden Tag beten. Dort klingt Gottes Barmherzigkeit zum ersten Mal ausdrücklich an. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Wobei man natürlich auch dieses Wort fürchten noch ein bisschen erklären müsste. Es geht nicht um Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. Fürchten heißt, dass wir ihn ernst nehmen als den, der er ist und als den, der er für uns sein will. Dass wir ihn ernst nehmen, auch in seiner Liebe, die sich verwunden lässt für mich. Das ist eigentlich diese tiefe Ehrfurcht, die der Mensch vor Gott hat und weiß, wenn er nicht wäre, könnte ich nicht sein. Und wenn er nicht wäre, müsste ich verzweifeln. In meiner ganzen Sündigkeit, in meiner Armut, in meinem Elend. Also, das klingt hier an, er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Und in demselben Lobpreis der Gottesmutter geht es dann weiter. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Wiederum das Erbarmen, das schon waltete als Heilsgeschichte in der historischen Dimension begonnen hat, nämlich als Gott aus den vielen Völkern einen Mann ausgewählt hat, der der Vater eines großen Volkes werden sollte, Abraham. Alles im Blick auf den Erlöser, alles im Blick auf Jesus, soll der Abraham der Vater eines großen Volkes werden. Deswegen ist es doch auch klar, bei uns sowieso heute, dass die Abrahamiten, sprich also die, die zum Stamme Abrahams gehören, nicht diejenigen sind, die blutsverwandt mit ihm sind, sondern geistesverwandt mit ihm sind. Deswegen hat ja auch Jesus darauf hingewiesen, oder Johannes, Gott kann jederzeit aus den Steinen in der Wüste Kinder Abrahams machen. Denn es ist nicht die fleischliche Abstammung, sondern die geistliche Fruchtbarkeit, die Abraham zum Vater gemacht hat. Und deswegen mündet natürlich das durch ihn begründete Heilsvolk, das auserwählte Volk, ein in die Kirche, die die ganze Welt umspannt und letztlich alle Menschen meint. Für sie wollte Christus auf die Welt kommen, ihrer aller wollte sich Gott erbarmen. Das geht also, wie gesagt, bis in die Frühzeit zurück, aber wir sind ja noch ein Stück weiter zurückgegangen, wenn wir von dem ersten Evangelium, der ersten frohen Botschaft gehört haben, die bereits vor Abraham da war. Diese Verheißung, dass Gott den Menschen nicht alleine in der Wüste lässt, sondern ihn wieder zurückführt in das verlorene Paradies. Dann klingt auch dieses Thema des Erbarmens in dem zweiten neutestamentlichen Lobgesang an, den wir jeden Tag zu den Laudes beten, dem Benediktus, dem Lobgesang des Zacharias. Da heißt es, er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Über dieses Thema Bund müsste man natürlich tiefer nachdenken, weil Gott diesen Bund, den er mit den Menschen geschlossen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, tödlich ernst gemeint und genommen hat. Tödlich ernst. Ihm war dieser Bund so viel wert, dass er bereit war, sogar sein Leben dafür zu geben. Er hat sich einmal dem Menschen verbindlich gemacht. Und zwar in einer solchen Form, dass Gott das Wohl und das Wehe des Menschen zu seinem eigenen Schicksal gemacht hat. So hat er sich dem Menschen verbindlich gemacht, sodass das Unheil des Menschen sozusagen auch über Gott gekommen ist. Und wie soll man das zeigen? Natürlich werden wir Menschen nie begreifen, wie die göttliche Herrlichkeit und das innertrinitarische Glück, die Glückseligkeit Gottes, vereinbar ist mit dem Leiden auf dieser Welt. Und wie Gott überhaupt leiden kann, Gott, man kann ihm doch nichts zufügen. Und dennoch, es gibt so etwas wie eine Art Analogie, möchte ich sagen, des Leidens, das in Gott sich widerspiegelt von dieser Welt her. Das heißt, wenn jemand liebt, kann er es nicht ertragen, wenn der Geliebte verloren geht. Und dann leidet er. Es gibt, seitdem der Sündenfall in der Welt war, nie irdisch eine Liebe, die ohne Leid wäre. Gibt es nicht. Jede menschliche Liebe leidet. Auch die göttliche Liebe zu uns Menschen leidet. In Anführungszeichen kann man das sagen. Aber wenn wir dann sehen, wie sich das verwirklicht in der Menschwerdung Gottes, dann sehen wir, dass er wirklich leidet und gelitten hat. Es gibt ja ein Wort von einem orthodoxen Metropoliten, der einmal das so zum Ausdruck gebracht hat. Der Vater ist die kreuzigende Liebe. Der Sohn ist die gekreuzigte Liebe. Der Geist ist das Kreuz der Liebe. Wer war eigentlich der Akteur im Erlösungswerk? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? So denken wir Menschen halt. In Wirklichkeit ist Gott in seiner Ganzheit involviert in das Erlösungswerk. Und dafür hat er uns ja ein wunderbares Bild gegeben. Eben wieder in Abraham. Das sollte wirklich für uns eine Art Schlüssel werden zum Verständnis, was es heißt, seinen eigenen Sohn hingeben. Wenn es heißt, der Vater ist die kreuzigende Liebe, oder wenn heute so manche Theologen sich darüber mokieren, dass der Vater das Sühneleiden seines Sohnes gewollt hat, weil Gott doch nicht so grausam sein kann, seinen eigenen Sohn ins Feuer zu schicken und darin umkommen zu lassen, dann schauen wir auf die Abrahamsgeschichte. Und da wird es uns deutlich, wer ist denn eigentlich derjenige, der das Opfer bringt? Der Vater. Und wir wissen, und deswegen ist die Vorgeschichte auch so wunderbar geschildert, wir wissen, dass es für Abraham der größte Schmerz war, keinen männlichen Nachkommen zu haben. Für einen Semiten seiner Art war das eine ganz wichtige Form der Selbstverwirklichung, ein eigenes Kind, einen eigenen Sohn zu haben. Und wer keinen Sohn hatte, galt als verflucht, als von Gott nicht gesegnet. Und deswegen war es Abraham so wichtig, einen Sohn zu haben. Und auf diesen Sohn lagen ja nun durch die Verheißungen Gottes all diese Prophezeiungen für die Zukunft hin. Er soll der Vater eines großen Volkes werden. Dieses Volk soll so gewaltig groß werden wie die Sterne am Himmel, die nicht zu zählen sind, und der Sand am Ufer des Meeres. Und nun ist dieser Sohn ihm geschenkt und ihn soll er darbringen als Opfer. Ist doch klar, wenn man es unter diesem Gesichtspunkt bedenkt, wäre es für den Vater ein leichteres gewesen, wenn Gott von ihm verlangt hätte, sich den Dolch selbst in die Brust zu stoßen und sich selbst umzubringen, als seinen Sohn hingeben zu müssen. Er war doch die Garantie für die Zukunft, nicht der Vater. Er hatte im Sohn ja sozusagen sich verausgabt. Deswegen verstehen wir auch, dass dieses Bild von Abraham ein heilsgeschichtliches Bild geworden ist, für Gott selber, der seinen Sohn hingibt. Und Jesus hat das ja in die Worte gefasst, die einmal ein indischer Bekehrter, vom Hinduismus bekehrter Christ so ausgedrückt hat. Er hat gesagt, das wichtigste und schönste Wort in der ganzen Heiligen Schrift ist das Wort, das Jesus zu Nikodemus gesprochen hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gab. Ja, als Zacharias den Lobpreis sprach, klingt zweimal in seinem Lobpreis die Barmherzigkeit Gottes an. Zum Zweiten, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Licht, das leuchtet in der Finsternis, ist die Offenbarung der barmherzigen Liebe unseres Gottes. Und von diesem Licht sagt Johannes der Evangelist, es kam, es leuchtet in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis wollte Finsternis bleiben, hat sich selber Kunstlichter geschaffen, irgendwelche Neonlichter, die man dann zum Licht erklärt hat. Das ist so ähnlich wie das Paradies, die Wüste zum Paradies erklären. Der erste Vorbote dieser Barmherzigkeitshandlung Gottes in der Menschwerdung ist Johannes der Täufer. Und Gott bestand darauf und hat es durch den Engel dem Priester Zacharias mitteilen lassen, sein Name ist Johannes. Und Johannes heißt, Gott ist barmherzig. Damit ist das Thema in der Welt wieder. Man hat ja, ich sagte es schon, im Alten Testament mit trickreichen Machenschaften, aus dem ganzen Gesetzeswerk, das Gott dem Volk Israel anvertraut hat, ein Selbsterlösungswerk gemacht. Man brauchte den Messias nicht mehr. Man wusste nicht mehr viel von der Barmherzigkeit, aber jetzt ist es wieder da, dieses Thema. Gott ist barmherzig und deswegen hat Zacharias die Sprache wiedergefunden, als er darauf bestand, während die Verwandtschaft ihm einen anderen Namen geben wollten. Sein Name ist Johannes. Und der Vorläufer Jesu sollte der Vorausverkünder der Barmherzigkeit Gottes werden. Es wird dann später berichtet, wie Johannes von Herodes, dem er ins Angesicht widerstanden hat, ins Gefängnis geworfen wird. Auch das, was er tat, als er dem König Herodes ins Angesicht widerstand und ihm sagte, es sei nicht rechtens und im Sinne Gottes, eine Frau im ehebrecherischen Verhältnis zu haben. Auch das war eine Form der Barmherzigkeit. Sie wissen ja, es gibt die 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit, wie man sie aufzählt, und es gibt auch die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit, und eines der 7 geistlichen Werke heißt, Sünder zurechtweisen. Dafür war Johannes von Gott besonders auserwählt worden, dieses geistliche Werk der Barmherzigkeit zu vollziehen. Zunächst einmal an Herodes, dann aber auch an den anderen Menschen, die zu ihm kamen. Und dieses geistliche Werk der Barmherzigkeit ist die Kirche heute der Welt immer noch schuldig. Das heißt, nicht den Leuten ein böses Gewissen einreden, sondern den Leuten einfach die Dinge so sagen, wie sie wirklich sind in den Augen Gottes. Mehr nicht. Aber für Johannes war es wichtig, nicht nur eine Diagnose zu stellen. Das wäre ja grausam, wenn zu mir ein Arzt käme und sagte, Sie haben unheilbare Krankheit. Wenn er aber sagen kann, Sie sind schwer krank, aber ich habe eine Medizin. Oder ich kenne einen geschickten Arzt, der kann das heilen. Genauso hat Johannes agiert. Er hat ja nicht nur die Diagnose gestellt, er hat den Arzt genannt. Und dieser Arzt war unfehlbar der, der alle Sünde der Welt hinwegnehmen konnte. Deswegen weist er ja mit dem Finger auf Jesus hin, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Insofern ist es wichtig, eine Diagnose zu stellen, damit der Mensch seine Elend, seine Krankheit erkennt, denn am schlimmsten ist nicht die Krankheit, die quält, die wehtut, sondern am schlimmsten ist die Krankheit, die überhaupt nicht wehtut, die aber den Menschen innerlich zerfrisst. Meistens ist es so, wenn eine Krebskrankheit diagnostiziert wird, ist es schon meistens zu spät, wenn sie anfängt zu quälen. Deswegen ist es gut, rechtzeitig eine Diagnose zu stellen, damit noch geheilt werden kann. Und das ist die Aufgabe von Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer Jesu gewesen. Gott ist barmherzig, ist sein Name. Aber er war dann, als er im Gefängnis saß, doch von Zweifeln hin und her geschüttelt. Denn wenn ein Mensch so ganz im Gehorsam Gottes lebt, ich möchte fast sagen, sein eigenes ausschaltet, um Gott allein den Vortritt zu lassen, wenn er also wirklich das sich zur Spiritualität macht, wie er selber von sich sagt, er muss wachsen, ich muss immer geringer werden, dann steht er am Schluss völlig arm da. Dann hat er zwar im Gehorsam genau das getan, was Gott ihm befohlen hatte und gesagt, was Gott durch ihn verkünden lassen wollte. Das hat er getan. Aber am Schluss steht er arm da und fragt sich, war das alles richtig? Ist Jesus wirklich derjenige, der da kommen soll. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt hier in seiner ganzen Armut, sein ganzes Prophetisches, alles ist jetzt weg. Jetzt ist er auf seine bloße Geschöpflichkeit, auf seine Menschlichkeit beschränkt. Da im Gefängnis schickt seine Jünger aus, um Jesus fragen zu lassen, bist du wirklich der, der da kommen soll? Das war eine für ihn existenzielle Not, in die er geraten war. Und da konnte Jesus nur heraushelfen, wenn er ihm die Zeichen nannte, an denen der Messias erkannt werden konnte. Und das war für Johannes dann eben auch die Erkenntnis oder die Hilfe dazu, zu wissen, dass er seinen Lauf vollendet hatte und nicht etwa vergeblich sich bemüht hatte oder gar etwas Falsches getan hatte. Johannes wird ja von den Johannitern, die in Jerusalem für die Pilger, die dorthin kamen, ein Spital errichtet haben. Daraus ist der Ritterorden der Johanniter und dann eben auch der katholische Zweig nach der Reformation der Malteser entstanden. Er wird dargestellt mit einer Siegesfahne in der Hand, in einem Saal, in dem Bett an Bett gereiht ist, in dem die Patienten liegen. Und er weist mit der linken Hand auf die Patienten. Was will das heißen? Johannes weiß, die ganze Welt ist so etwas wie ein Spital. Papst Franziskus gebraucht dieses Wort sehr gerne. Er spricht vom Lazarett. Haben Sie bestimmt schon gehört. Die Welt ist ein Lazarett. Und wir haben die Aufgabe in diesem Lazarett, das ist übrigens ein wunderbares Bild, denn Lazarette sind meistens provisorisch aufgestellte Zelte. Im Krieg kann man ja nur in Zelten hausen. Und in Zelten wurde operiert, in Zelten wurde ärztlich gehandelt. Also wir leben hier in vergänglichen Gebilden, in notdürftigen, vorübergehenden Behausungen, eben nicht in festen Wohnungen, wie der Hebräerbrief das wunderbar erklärt, sondern wir sind eben hier in unserem Zeltdasein, noch in der Fremde. Und dort sind die Betten aufgestellt. Und Johannes weist mit seiner Hand dorthin, trägt zugleich die Siegesfahne. Das will also heißen, die ganze Welt ist ein Lazarett, aber es gibt den, der alle Krankheiten und alle Sünden besiegt hat. Das ist dieses wunderbare Bild. Heilsgeschichtlich heißt das wirklich, die ganze Welt ist ein Spital und alle Menschen ohne Ausnahme brauchen Heilung und den Arzt, der sie heilt. Die Predigt des Johannes ist zwar hart, aber sie ist im Sinne der Diagnose zu verstehen. Johannes weist auf den Arzt hin, so wie im Buch Exodus im Kapitel 15 der Herr sich vorstellt, ich bin der Herr, dein Arzt. Die Sünde wird oft mit einer Krankheit verglichen und Gott sogar mit einem Operateur, wenn es heißt, ich reiße Wunden, aber ich heile sie auch wieder. Das macht der Operateur, der muss erstmal schneiden, damit geheilt werden kann. Deswegen sieht der Eingriff Gottes manchmal etwas robust und etwas unzumutbar aus, aber es ist alles im Sinne der Heilung. Das dürfen wir wissen. Auch wenn uns etwas zugemutet wird, was uns unerträglich scheint, es ist alles im Sinne des Arztes, der heilen will. Also ein Werk der Barmherzigkeit, Sünder zurechtweisen. Und die Kirche hat diesen Auftrag, auf Christus hinzuweisen und Christus zu vermitteln, der sich unser aller erbarmen will. Deswegen steht auch Johannes der Täufer in den ostkirchlichen Ikonen, aber auch in der westlichen Darstellung im Mittelalter immer mit der Gottesmutter vor dem Weltenrichter als der, der um Barmherzigkeit bittet beim letzten Gericht. Die sogenannte Deesis, die Fürbitte, die er leistet, weil Jesus nur die Welt retten kann durch das Erbarmen Gottes, das waltet von Geschlecht zu Geschlecht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Amen. und die Liebe.